Und es geschah, als alle Könige es hörten, die diesseits des Jordans waren, auf dem Bergland und in der Niederung und an der ganzen Küste des großen Meeres, gegen den Libanon hin, die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter, da versammelten sie sich allesamt, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Die waren jetzt ermutigt worden, vielleicht durch die Niederlage der Israeliten in Ai. Sie sind also doch nicht unbesiegbar, diese Israeliten. Jetzt tun sie sich zusammen und wollen gegen Josua und Israel kämpfen. Vers 3. Als aber die Bewohner von Gibeon hörten, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte, handelten sie auch ihrerseits mit List und gingen hin und verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenützte Säcke für ihre Esel und abgenutzte, geborstene, zusammengebundene Weinschläuche und abgenutzte und geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen sich abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und war schimmelig. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sagten zu ihm und zu den Männern von Israel: Aus fernem Lande sind wir gekommen, und nun schließe einen Bund mit uns. Also hier ist der Wunsch dieser Gibeoniter oder die List ist, dass sie sich denken, irgendwie ein Friedensbündnis, ein Friedensabkommen mit den Israeliten zu schließen. Sie haben sich nicht bekehrt wie die Hure Rahab. Nein, nein, nein. Das steht nicht da. Sie wollten nicht den Gott Israels kennenlernen wie die Hure Rahab. Aber sie versuchen also ein Bündnis herauszuschlagen. Wie viel sie gewusst haben von den Israeliten wissen und von 5. Mose weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht viel. Aber in 5. Mose 20 steht, dass das sollten wir lesen, die Städte, die ferne sind, gegen die soll man anders verfahren mit den Städten, die in der Nähe sind. Also die Städte des Landes, die waren unter dem Bann, die sollten vernichtet werden, die Feinde im Land. Die Völker ferne, die muss nicht vernichtet werden. Da könnte man schon anders verfahren mit denen. Lesen wir 5. Mose 20, Vers 10 bis 18. Dort war von Gott klar schon festgelegt worden, wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Es geht einmal grundsätzlich um einen Krieg, ja. Frieden anbieten und es soll geschehen, wenn sie dir in Frieden antwortet und dir ihre Tore öffnet, so soll alles Volk, das sich darin befindet, dir fronpflichtig sein und dir dienen. Und wenn sie nicht Frieden mit dir macht, sondern Krieg mit dir führt, so sollst du sie belagern und Gott und gibt Jahwe, dein Gott, sie in deine Hand, so schlage alle ihre Männlichen mit der Schärfe des Schwertes, doch die Frauen und die kleinen Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt sein wird, all ihre Beute sollst du für dich rauben. Und du sollst die Beute deiner Feinde essen, die Jahwe dein Gott dir gegeben hat. Vers 15, so sollst du allen Städten tun, die sehr ferne von dir sind und die nicht von den Städten dieser Völker hier sind. Also nicht die kanaanitischen Städte, die anderen Völker und Städte. So soll man mit denen verfahren. Jedoch, und Vers 16 ist der wichtige Vers, jedoch von den Städten dieser Völker, die Jahwe dein Gott dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst sie ganz und gar verbannen. Die Hethiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter, die Jebusiter, wie Jahwe dein Gott dir geboten hat, damit sie euch nicht lehren, zu tun nach allen ihren Gräueln, die sie ihren Göttern getan haben, und ihr nicht sündigt gegen Jahwe, euren Gott. Also gerade die Völker des Landes, wo sie hinkommen, die waren gerichtsreif für ein Totalgericht Gottes. Die Kanaaniter, die sollten wirklich ausgerottet werden. Und das ist der eine Grund ist, weil sie gerichtsreif waren. Der andere Grund ist, dass sie nicht Israel verführen zum Götzendienst und zu ihren Gräueln. Und weil Israel dann in diesem Land wohnen wird. Also Gott hat das schon vorausgesehen. Hier wäre eine Gefahr für das Volk, sodass das Volk heidnisch wieder werden könnte und seine Licht- und Salzkraft verlieren könnte. Es darf nicht sein, da müssen sie radikal vorgehen. Aber eben jetzt, mit denen, die von ferne her kommen und den Frieden anbieten, sollen wir Frieden schließen. Und jetzt kommen welche aus der Ferne, also die Gibeoniter mit List, sagen, sie kommen von der Ferne und die bieten den Frieden an. Jetzt denken die Israeliten, ja, da kann man ja den Frieden anbieten. Oder? Den Frieden annehmen und mit ihnen Frieden schließen. Vers 7. Aber die Männer von Israel sagten zu dem Hevita, vielleicht kommst du in deiner Mitte, vielleicht wohnst du in meiner Mitte. Und wie sollte ich einen Bund mit dir schließen? Also, wenn du in meiner Mitte wohnst, wenn hier im Lande, dann darf ich gar keinen Bund mit dir schließen. Und sie sagten zu Josua, wir sind deine Knechte. Also das ist natürlich so ein Ausdruck, eine Art demütige Rede. Ja, ob sie das wirklich so meinten, weiß man nicht. Und Josua sagte zu ihnen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sagten zu ihm, aus fernen, sehr fernem Lande sind deine Knechte gekommen. Um des Namens Jahwehs, deines Gottes willen, denn wir haben seine Kunde vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat. Und alles, was er den beiden Königen der Amoriter getan hat, die jenseits des Jordans waren, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Basan, der in Astaroth wohnte. Und unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes sagten zu uns die Worte, nehmt Wegzehrung mit euch auf den Weg und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen, wir sind eure Knechte. Und nun schließt einen Bund mit uns. Also wir sind eure Knechte, ist hier wirklich nur so eine Floskel, also wir wollen Frieden mit euch haben, in dem Sinne. Ja. Nun schließt einen Bund mit uns. Dies ist unser Brot. Warum haben wir es aus unseren Häusern als Wegzehrung mitgenommen, an dem Tag, als wir auszogen, um zu euch zu gehen? Und nun siehe, es ist vertrocknet und schimmelig geworden. Und diese Weinschläuche, die wir neu gefüllt hatten, siehe da, sie sind geborsten. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt infolge des sehr langen Weges. Und die Männer nahmen von ihrer Wegzehrung, aber den Mund Jahwes befragten sie nicht. Das wird ihnen hier angekreidet. Den Mund Jahwes befragten sie nicht. Also wenn man jetzt sich nicht sicher ist, und sie haben ja ein bisschen schon unsicher waren sie sich, oder? Sie haben ja gesagt, und das ist, wenn ihr in unserer Mitte wohnt, Vers 8, oder? Vers 7 war das, ja. Vielleicht wohnst du in meiner Mitte. Also sie waren schon irgendwie argwöhnisch, aber sie fragen nicht den Herrn. Das heißt, was sie hier tun, ist sündhaft, weil sie nicht den Herrn gefragt haben. Sie hätten drauf kommen können, wenn sie den Herrn gefragt hätten. Sie hatten ja die Lose Licht und Recht, also diese Lose, die man geworfen hat. Und da kann man den Herrn fragen, ja, nein. Und Gott hätte ihnen geholfen und hätte gesagt, lügen sie oder ist das Wahrheit? Hätten sie Gott fragen können, dann wäre das losgefallen auf, ja, sie lügen. Sie haben es nicht getan. Gott hätte ihnen Wegweisung gegeben, Gott hätte ihnen ganz sicher geholfen. Das war ja Gottes Anliegen, Gott Israel zu beschützen vor solchen Listen und vor solchen Gefahren. Bei uns ist es auch so. Es ist ja sein Anliegen, uns zu beschützen, uns zu bewahren. Deshalb ist wichtig, dass wir ihn aufsuchen im Gebet und bitten, Herr, gib mir Klarheit. Ist es gut oder nicht, was ich hier, oder hat es mit Sünde zu tun, dieses und jenes? Und der Herr kann uns dann auch, wird uns auch Klarheit geben. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen. Und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen, also die Fürsten, die israelitischen Fürsten, die Anführer des Volkes, schworen ihnen den Frieden, sie am Leben zu lassen. Vers 16. Und es geschah am Ende von 3 Tagen, nachdem sie den Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass sie nahe bei ihnen waren und mitten unter ihnen wohnten. Wie sie das hörten, wissen wir jetzt nicht, aber die waren ja gar nicht weit weg von ihnen. Und man hat das in Erfahrung gebracht. Da brachen die Söhne Israels auf und kamen zu ihren Städten am 3. Tag. Und ihre Städte waren Gibeon und Kephira und Be'eroth und Kiriat Jearim. Und die Söhne Israels schlugen sie nicht, das heißt, sie töteten sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen hatten. Also, sie hätten nicht nur beten sollen, sie hätten natürlich auch untersuchen sollen, sie hätten überlegen sollen, Bruder Wiersbe hat da in seinem Buch einiges aufgeschrieben. Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Sie haben das jetzt gelesen? Sind Sie schon soweit? Dort schreibt er, was sie alles merken hätten können, woran sie denken hätten können, dass sie, also ich lese da vor, auf Seite 112, wenn diese Besuchergruppe, so am Ende vom letzten Abschnitt, wenn diese Besuchergruppe wirklich eine echte ausländische Delegation im offiziellen Auftrag gewesen wäre, dann hätte es eine viel größere Reisegesellschaft sein müssen, mit einem angemessenen Versorgungstross, einschließlich ausreichender Lebensmittelversorgung für die Heimreise. Echte Botschafter hätten ihr vertrocknetes und zu Brotkrumen gewordenes Brot fortgeworfen, denn ihre Diener hätten unterwegs Frisches für sie gebacken. Als Staatsgesandte hätten sie ihre Staatsgewänder mitgebracht, um den bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen, wenn sie mit dem Feind verhandelten. Da weiß ich nicht, ob er da recht hat. Hätten Josua und die Führer des Volkes eine Pause eingelegt und über das, was sie sahen, nachgedacht und gebetet, dann wären sie zu dem Ergebnis gekommen, dass die ganze Sache eine Täuschung war. Nun, der Herr hätte ihnen auf jeden Fall geholfen, hätten sie den Herrn befragt. Hier war also doch eine hastige Entscheidung. Das ist oft ein Trick des Feindes, dass wir hastig schnell eine Entscheidung treffen sollen. Wir sind vorschnell und haben uns nicht Gedanken gemacht. Das ist in meinem Leben leider oft passiert. Ich habe mir vorschnelle Entscheidungen getroffen. Dann habe ich im Nachhinein festgestellt, es waren falsche Entscheidungen, die man dann bereuen musste und man musste Konsequenzen tragen. Oft ist es so in unserem Leben. Man meint, man müsse jetzt unter Zeitdruck handeln. Der Feind hat das ist eine ganz übliche Taktik des Feindes, uns unter Zeitdruck zu bringen und dann können wir nicht beten, dann können wir nicht nachdenken und dann, ja. Vers 18, die Söhne Israels schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen hatten und es murrte die ganze Gemeinde gegen die Fürsten. Also die Gemeinde sagt, hey, das geht doch nicht. Ja? Aber es ist zu spät. Vers 19, und alle Fürsten sagten zur ganzen Gemeinde, wir haben ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen. Nicht nur haben ihnen einfach geschworen bei unserem Namen. Wir haben ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen. Wenn wir jetzt den Schwur brechen, dann kommt die Schuld, dann kommt der schlechte Ruf auf Jahwe, den Gott Israels. Wie soll denn Jahwe dann dastehen in ganz Land Kanaan? Man schwört bei dem Gott der Treue und dann bricht man die Treue. Das geht nicht. Also hier käme ein schlechtes Licht auf den Herrn. Und wie wir sehen, der Herr war genau ihrer Meinung. Später merken wir dann, dass Gott diese Gibeoniter, als dann einmal ein Mann, der König Saul, auf die Idee kam, die Gibeoniter, die könnten wir eigentlich umbringen, die brauchen wir nicht. Und dann hat Gott, der Herr, Israel geschlagen mit einem Strafgericht. Zu Davids Zeit. 2. Samuel 21, Vers 1. Das lesen wir jetzt auch hier gerade. Alle Fürsten sagten zur Gemeinde, wir haben ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen und nun können wir sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns komme. Also nicht nur der Ruf Gottes, sondern auch die direkte Züchtigung Gottes könnte geschädigt werden, sondern auch die Züchtigung Gottes wird sie treffen. Damit nicht ein Zorn über uns komme, das heißt ein göttliches Strafgericht. Wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. 2. Samuel 21, wir sollten das kurz lesen, ist nicht lange. 2. Samuel 21 ist die Geschichte der Gibeoniter zur Zeit von Saul und David. Da war ja so, nachdem Saul schon gestorben war, kam dennoch die Züchtigung über Israel wegen der Gibeoniter. Gott hat ja so die Sache ernst genommen. 2. Samuel 21, Vers 1, es war Hunger in den Tagen Davids, 3 Jahre, Jahr auf Jahr, und David suchte das Angesicht des Herrn. David fragt den Herrn, Herr, warum, was ist der Grund? Es ist sehr vorbildhaft. Wenn wir geistliche Hunger leiden, dann sollten wir auch den Herrn fragen, Herr, was ist los? Was ist der Grund? Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich meine, also geistlich nicht gut, wenn ich irgendwie merke, ich habe keine Freude am Herrn, dann muss ich suchen, was ist der Grund? Das ist nicht normal, dass man keine Freude am Herrn hat. Da ist was da. Und David hier, es ist Hunger im Lande, David sucht das Angesicht des Herrn und Jahwe sagte, es ist wegen Sauls und wegen des Bluthauses, weil er die Gibeoniter getötet hat. Nicht alle natürlich, aber er hat angefangen, die Gibeoniter auszurotten. Da rief der König die Gibeoniter und redete zu ihnen. Die Gibeoniter waren aber nicht von den Söhnen Israels, sondern vom Rest der Amoriter. Nun, sie waren eigentlich Heviter, aber vielleicht sind die Amoriter ist ein bisschen ein breiterer Begriff, sodass auch die Heviter manchmal zu den Amoritern gerechnet wurden. Vom Rest der Amoriter. Und die Söhne Israels hatten ihnen geschworen, Saul aber suchte sie zu erschlagen, weil er für die Söhne Israels und Juda eiferte. In seinem Eifer hat er gar, also nicht mehr den Eid nicht mehr ernst genommen. Und David sagte zu den Gibeonitern, was soll ich euch für euch tun? Womit soll ich Sühnung tun, dass ihr das Erbteil Jahwes segnet? Also, dass ihr positiv zu uns seid und dann wird der Herr dann auch die Züchtigung fallen lassen. Und die Gibeoniter sagen zu ihm, es ist uns nicht um Silber und Gold zu tun, bezüglich Sauls und bezüglich seines Hauses. Und es ist uns nicht darum zu tun, jemand in Israel zu töten. Und er sagte, was ihr sagt, das will ich für euch tun. Und sie sagten zum König, der Mann, der uns vernichtet hat, der gegen uns sann, dass wir ausgetilgt würden, um nicht mehr zu bestehen im ganzen Geschlecht Israels, man gebe uns 7 Männer von seinen Söhnen, dass wir sie dem Herrn, also Jahwe, aufhängen in Gibeah Sauls, des erwählten Jahwes. Und der König sagte, ich will sie geben. Also 7 Männer aus dem Hause Sauls, aber den Mephibosheth, den hat er nicht hergegeben. Mephibosheth war ihm der Sohn Jonathans, das wollte er nicht. Dann hat er, wen hat er genommen? Die beiden Söhne der Rizpa, Vers 8. Und die 5 Söhne der Michal, der Tochter Sauls, die Frau, die er eigentlich heiraten hätte sollen, oder? Die eigentlich Davids Frau hätte werden sollen. Jetzt, die Michal, die ist ja dann, wie war das mit Michal? Sie hat ihn verraten, oder? Michal, weiß es jemand, kann mir sagen? War es nicht? Ja, damals, aber nachher hat sie ihn ausgelacht. Ja, ausgelacht hat sie ihn, danke. Ausgelacht und wurde dann dem anderen Mann, einem anderen Mann gegeben. Da verliert sie ihre 5 Kinder, ihre ganze Nachkommenschaft. Vorher hat sie den David verachtet, jetzt verliert sie ihre ganze Nachkommenschaft. Jedenfalls, durch die ganze Begebenheit sehen wir, dass der Herr das ernst genommen hat. Und sie haben also richtig gehandelt, nachdem sie zuerst falsch gehandelt haben. Sie haben falsch gehandelt, indem sie vorschnell gehandelt hatten und den Eid gegeben haben. Aber dann, dass sie dann den Eid nicht gebrochen haben, da haben sie richtig gehandelt. Man hätte ja sagen können, na, jetzt, das war ja unter falschen Vorzeichen. Also vorher, das war ja unter List. Und dann unter List, wenn man so betrogen wird und dann ein Eid gibt, dann gilt der Eid nichts mehr. So hätte ich gesagt. Aber Gott sagt anders, nein. Der Eid ist bei Jahwe geschworen worden und wenn du jetzt den Eid brichst, dann schädigst du Jahwe. Und das darf nicht sein. Auch wenn du jetzt selber Nachteile hast, Psalm 15, Vers 4. Psalm 15, Vers 4. Wer darf wohnen auf dem heiligen Berg, auf dem Berge der Heiligkeit Gottes? Der untadelig wandelt, Vers 4, in dessen Augen verachtet ist der Verworfene, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten, und der, wenn er zum Schaden geschworen hat, es nicht ändert. Also der ist dem Herrn angenehm, der darf wohnen, der, wenn er zum Schaden geschworen hat, es nicht ändert. ist eine ernste Sache. Man kann also nicht sagen, na, das waren andere Vorzeichen und das habe ich nicht gewusst und so weiter. Geschworen ist geschworen. Der Eid ist abgelegt. Dann muss man das halten, auch wenn man Nachteile dann davon bekommt. Man hätte sagen können, ja, aber das ist ja verboten. Sie haben ja was Verbotenes getan. Sie haben ja, dadurch waren Sie jetzt dem Herrn nicht wohlgefällig, weil Sie ein Bündnis geschlossen haben mit den Kanaanitern und die hätten kein Bündnis schließen dürfen. Haben Sie ja gesündigt. Ja, Sie haben gesündigt. Aber deshalb kann man nicht durch die Sünde, die Sie jetzt getan haben, die schlechte Situation, in die Sie sich jetzt begeben haben, dadurch kann man das nicht wieder gut machen, indem man jetzt den Eid bricht. Also ein Eid ist was Ernsthaftes. Der Keil, hier sehr gut, zu dieser Geschichte, er schreibt, die Fürsten Israel scheuten sich, den Eid zu brechen, weil sie fürchteten, den Namen des Gottes Israels bei den Kanaanitern in Verachtung und Schmach zu bringen. Zum Halten des einmal geschworenen Eides waren sie verpflichtet, wenn die Wahrhaftigkeit des Gottes, bei dem sie geschworen hatten, nicht erschüttert werden sollte. Gott ist wahrhaftig und treu. Und sie müssen jetzt den Eid halten, weil sie bei diesem wahrhaftigen und treuen Gott geschworen haben. Ja. Habe ich da falsch gelesen? Habe ich falsch gelesen?
Also, ich habe verstanden, dass es die Söhne Michals wäre, aber hier steht die
Der Schwester. Merab, oder? Ist das Merab? Ach so, Moment, hier haben wir zwei verschiedene Texte. 21, Vers 8. Ja, danke für den Hinweis. Wir haben hier tatsächlich... Ja, danke. Hier haben wir ein Textproblem. Also im Hebräisch, das eine ist 2. Samuel 21, 8. Welche die andere Stelle, wo die Michal vorkommt oder wo sie ihn verachtet? Nein, wir haben zwei verschiedene Texte. Das heißt, dass der hebräische Text an dieser Stelle in Vers 8 hat Michal. Jetzt muss ich schauen, da gibt es wahrscheinlich Ketiv und Kere. Ja, Ketiv, Kere. Sparen wir uns die Frage auf, ich möchte mir das bei Keil noch anschauen. Der bespricht nämlich immer den Text, im hebräischen Text. Und ich sehe hier, die Übersetzungen gehen auseinander. Die eine Übersetzung hat Michal, die andere Übersetzung hat Merab. Oder, ja, die fünf Söhne Merabs, der Tochter Sauls. Und die andere haben Micha, der Tochter Sauls. Also das ist die Elberfelder zum Beispiel, die revidierte Elberfelder hat Merab, die unrevidierte hat Michal. Dann die Schlachter hat Michal und die, bitte? Ah, Michals Schwester. Aber Schwester eingeklammert. Da haben wir das Problem schon. Im Text steht nichts von einer Schwester. Gell?
Also da steht Michals Schwester, die Tochter Sauls. Adriel, dem Sohn
ja.
Geboren.
Ja.
Aber Michal war ja...
Dem Palti. Deshalb hatte man eben gemeint, man sei gerechtfertigt. Aber ich möchte nachschauen, was die, die hebräische, die sich mit dem hebräischen Text da genauer befasst haben, was sie sagen, da möchte ich gern Keil lesen nachher. Also das ist ja ein Textproblem hier also. Der Text, der hebräische Text hat Michael. Ja, ist nicht so wichtig. Aber wir können sie in der Pause gerne mal anschauen. Gut. Zurück zu dem, zu Kapitel 9. Die Fürsten sagten zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben, Vers 21. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde, so wie die Fürsten ihretwegen geredet hatten. Holzhauer und Wasserschöpfer. Wozu in aller Welt brauchen die Israeliten Holzhauer und Wasserschöpfer? Wir lesen weiter. Und Josua rief sie und redete zu ihnen und sagte, warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr weit von euch, da ihr doch mitten unter uns wohnt. Und nun verflucht seid ihr. Und nicht sollt ihr aufhören, Knechte zu sein, also Sklaven zu sein, sowohl Holzhauer als auch Wasserschöpfer. Wofür denn? Für das Haus meines Gottes, also für den Tempeldienst. Und sie antworteten Josua und sagten, weil deinen Knechten als gewiss berichtet wurde, dass Jahwe, dein Gott, Mose, seinem Knecht geboten hat, euch das Land zu geben und alle Bewohner des Landes vor euch zu vertilgen, so fürchteten wir uns sehr um unser Leben euretwegen und taten diese Sache. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Tu, wie es gut ist und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun. Also sie sind bereit, tatsächlich bereit, Sklaven Israels zu werden. Nur bitte nicht umbringen. Das haben sie ihnen schon geschworen. Und so, und er tat ihnen so und rettete sie von der Hand der Söhne Israels, denn die anderen Israeliten hätten sie natürlich umgebracht, aber jetzt geht nicht mehr. Und sie töteten sie nicht. Und Josua machte sie an jenem Tage zu Holzhauern und zu Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar Jahwes bis auf diesen Tag an dem Ort, den er erwählen würde. Wie das jetzt in der Praxis ausgesehen hat, weiß ich nicht, aber gedacht war es für den Tempel. Der Tempel stand zu der Zeit natürlich noch gar nicht, beziehungsweise für die Stiftshütte. Stiftshütte gab es schon. Und man brauchte wahrscheinlich auch da viel Holz, man brauchte viel Wasser, das musste alles gereinigt werden. Die ganzen Opfer haben ja, da wurde überall Blut vergossen. Und das Holz war für das Feuer. Also es waren hier Sklaven schon nötig. Und diese werden jetzt also zu Sklaven gemacht. Ja. Ich möchte hier gerne noch was vorlesen. Sehr gut. Von Keil. Diese Versündigung konnten sie nicht durch den Bruch. Also sie haben gesündigt, weil sie den Mund des Herrn nicht gefragt haben, oder? Sie haben also vorschnell einen Eid abgelegt, das war Sünde. Und diese Sünde konnten sie nicht durch den Bruch des Eides wieder gut machen. Das geht nicht, denn das wäre wieder eine neue Sünde. Man kann nicht eine Sünde gut machen durch eine neue Sünde, das geht nicht. Denn Eidbruch ist und bleibt Sünde, auch dann, wenn der Eid in unbedachter Weise geschworen worden war, haben wir schon gesagt. Jetzt haben sie also einen Ausweg gefunden, die Gibeoniten leben lassen, aber in eine Lage versetzen, in welche sie ihnen die Verleitung Israels zum Götzendienst unmöglich machten. Das war ja so. Ein Grund, warum die Völker Kanaans ausgerottet werden mussten, war ja, die würden sie verleiten zum Götzendienst. Und um das jetzt auszuschließen, haben sie es jetzt also für den Tempelgottesdienst verwendet oder für den Stiftshüttengottesdienst, damit jetzt und dort als Sklaven zu dienen, so damit man also gar nicht, damit das jetzt gar nicht mehr dahin kommt, denn wenn die Sklaven des Heiligtums sind, dann können sie nicht zum Götzendienst verleiten. Auf diese Weise ist also das ein bisschen, haben sie versucht, die Gefahr einzudämmen. Keil schreibt hier weiter, dass sie hierin recht gehandelt haben. Das ergibt sich schon aus dem Umstand, dass ihr Verfahren weder getadelt wird, also hier im Text, und dass nirgends berichtet wird, dass sie dass diese Gibeoniten, die zu Tempelsklaven gemacht wurden, jemals den Israeliten Anlass zu Götzendienst gegeben haben. Und auch durch die Tatsache, dass in der Folgezeit Gott die von Saul verursachte Ausrottung der Gibeoniten dem Volk Israel als Blutschuld anrechnet. Also grundsätzlich, dass sie jetzt die am Leben gelassen haben und hier angestellt haben als Holzhauer und Wasserschöpfer, das dürfen wir ihnen nicht anrechnen als Sünde. Die Sünde war, dass sie einen Eid geschworen haben. Das war die Sünde. Aber den konnten sie nicht mehr brechen. Jetzt haben sie das Beste draus gemacht, was noch draus zu machen ist. Auf diese Weise wurde wortwörtlich erfüllt, dass Kanaaniter direkte Sklaven Israels werden. Das steht in 1. Mose 9, Vers 25. 1. Mose 9, der Fluch Noahs. 1. Mose 9, Vers 25. Verflucht sei Kanaan, ein Sklave von den Knechten, ein Sklave von Sklaven sei er für seine Brüder. Also die Brüder Kanaans waren ja die Semiten und diesen Semiten, also den Nachkommen des Semiten, waren die Israeliten. Und den Israeliten waren hier also diese Kanaaniten Sklaven geworden. Eigentlich eine tragische Sache. Der erste Kompromiss, der hier eingegangen wurde, kann man nicht mehr rückgängig machen, wegen eines Eides. Bitte. Wenn Sie? Naja, man könnte schon sagen, die Gefahr wäre gewesen, wenn jetzt Israel sich stark ausbreitet, dass es dann auch die Nachbarländer, also die weit entfernt liegenden Länder, dann auch unterjocht. Und dann da haben sie sich eben versprochen, dass wir, also auf diese Weise sozusagen einen Bund schließen. Verstehst du? Also es geht um, sie täuschen vor, sie wohnen weit weg, aber wollen trotzdem Frieden schließen, weil wenn die Israeliten so stark sind und dann schlussendlich bis zu ihnen kommen, dass sie dann einen Feind hätten, einen sehr gefährlichen, also wollen wir Frieden schließen. Ja.
Noch eine kleine Anmerkung zu der Frage von aus Michael oder ihrer Schwester. Vielleicht ist der Vers in 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 23 interessant.
2. Samuel 6, Vers 23. Michael hatte kein Kind. Danke. Michael hatte kein Kind. Ja. Sagt er? Er sagt ein Schreibfehler. Es sollte also Merab heißen. Also keine fünf Söhne. Ja, also wenn es ein Schreibfehler war, dann, also ein Problem ist dieser Text, wo Michal steht, ja, im hebräischen Text, der ist zweifelhaft. Und der Übersetzer muss sich hier Gedanken machen, weil, also der ist eigentlich ein Widerspruch. Ja. Der Widerspruch steht im Widerspruch zu anderen Texten. Und jetzt muss der Übersetzer sich Gedanken machen, wo könnte der Fehler liegen? Da hilft es auch noch, wenn er andere Handschriften oder so hinzunimmt. Und ich habe das jetzt nicht untersucht, ich kann das aus der Schnelligkeit nicht, aber vielleicht hast du, Friedrich, schon was gelesen? Aber dort ist es jedenfalls, ich versuche gerade zu schauen, ob im griechischen Text, in der griechischen Übersetzung hier, was hier steht, in der griechischen Übersetzung steht auch Michal. Also die griechische Übersetzung hat hier abgeschrieben von diesem hebräischen, schon von diesem fehlerhaften hebräischen Text, wenn es fehlerhaft war. Also man sieht, hier sind dann schon Schwierigkeiten. Ja. Aber die Übersetzer, viele Übersetzer, die ins Deutsche übersetzt haben, haben zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung, die haben einfach Merab eingesetzt hier. Elberfelder Übersetzung und, ja, ich muss schauen, zweites. Buber, der jüdische Übersetzer, hat auch Merab. Die Davar-Übersetzung hat hier eine Klammer. Er schreibt, Michal sei in Merab genannt. Also das heißt, die Bekanntere wird genannt statt der Unbekannten. Elberfelder habe ich schon erwähnt. Die deutsche Septuaginta-Übersetzung, es gibt hier mehrere griechische Übersetzungen offensichtlich. Die deutsche Septuaginta-Übersetzung, also die Übersetzung, die aus dem Deutschen, griechischen Alten Testament, wurde eine deutsche Übersetzung gemacht. Die haben Merab. Und die Zürcher hat Michal, Menge hat Merab, mit einer Klammer im Urtext steht Michal, aber vergleiche 1. Samuel 18 und 2. Samuel 6, 23, die Stelle, die unser Bruder erwähnt hat. Also mit dieser Begründung hat er also das anders gemacht. Abraham Meister hat dasselbe, der schreibt Merab, aber im Urtext steht Michal. Dann, also man sieht, wie die Herr der Übersetzer hat Merab. Neues Leben hat Merab, Luther hat Michal, Luther 1545 hat Michal, Luther 1912 hat Merab. Also man hat hier dann Luther einfach korrigiert. Was will man? Ihr merkt, man hat hier, und viele andere haben hier noch Merab, also die Neues Leben Übersetzung und die Patloch Übersetzung. Haben alle Merab. Ja. Die Einheitsübersetzung hat Michal. Also das ist eine ganz schwierige Sache für den Übersetzer. Die Elberfelder 1871 hat Michal in Klammer wahrscheinlich Merab, siehe so und so. Ja. Ja. Ja, und 1. Samuel 18, Vers 19 steht, dass die Merab, die Tochter Sauls, wurde dem Adriel gegeben. Also das ist ja diese Stelle, die angeführt wird, immer zur Bekräftigung. Also, es muss die Merab gewesen sein, denn erstens, sie hatte den Adriel zum Mann und die andere hatte keine Töchter. Also vom Kontext her muss man zu dem Schluss kommen, dass der hebräische Text hier fehlerhaft ist. Keil kommt zu diesem Schluss, offensichtlich. Aber wiederum, wenn ein Text fehlerhaft ist, dann gibt uns Gott die Möglichkeit, draufzukommen, wo der Fehler ist. In dem Fall hier, weil wir vergleichen durch Parallelstellen. Gott spart uns also nicht die Arbeit, wenn wir Handschriften haben, dass wir die Handschriften vergleichen müssen und nachdenken, könnte es sein, dass hier ein Fehler ist. Gut, zum Glück sind das nur so kleine Dinge und nicht große. Zum Glück behandelt es sich bei diesen Abschreibefehlern nicht um wichtige Elemente. Wir wollen hier schließen.